HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Ich bin wie Millionen von Menschen in Deutschland entsetzt, erschüttert und tief traurig über das, was gestern Abend am Berliner Breitscheidplatz geschehen ist.
LKW habe ich gesehen dann auch, ja. Wie er auf der linken Seite aufgerissen war und unter dem LKW, da lagen mindestens so 4, 5 verletzte Personen, die mitgeschliffen worden sind. Und der LKW-Fahrer, der saß noch in seinem Führerstand.
Der Lastwagen wurde bewusst in die Menschen gesteuert, die einen friedlichen und fröhlichen Abend auf einem Weihnachtsmarkt verbringen wollten.
Durch den Kopf, dass Deutschland jetzt eben zum ersten Mal massiv von einem Terrorakt getroffen worden ist und sozusagen die Vorstellung, wir seien unverwundbar, dank unserer Sicherheitsdienste jetzt endgültig erschüttert ist.
Die offene Gesellschaft soll durch solche Anschläge angegriffen werden. Ich glaube, es wäre die falsche Reaktion, sich jetzt zurückzuziehen.
Wir können uns davor nicht schützen. Wir werden damit leben müssen, ist das Schlimme daran.
Zwölf Tote, rund 50 Verletzte, viele davon schwer. Das ist die Bilanz des gestrigen Anschlags in Berlin. Ein LKW fährt in einen Weihnachtsmarkt in Berlin, ein Mann wird festgenommen. Ein Anschlag mit terroristischem Hintergrund sei es gewesen. Das Muster könnte für einen islamistischen Hintergrund sprechen, so heißt es. Zur Stunde ist das aber noch nicht bestätigt. Es ist sogar wieder unklarer, als es heute Morgen schien. Denn der festgenommene Tatverdächtige, 23 Jahre, Pakistani, könnte, so die Ermittler, unter Umständen nicht der Täter gewesen sein. Es laufen weitere Untersuchungen. Stattdessen könnte der wahre Täter möglicherweise bewaffnet weiter auf freiem Fuß sein. Auch der terroristische und islamistische Hintergrund kann noch nicht sicher bestätigt werden. Es gibt kein Bekennervideo, wie es sonst häufig schnell vorlag. Stattdessen könnte es sich auch um einen Nachahmungstäter handeln. Dies und weiteres könnte, war zu hören, als heute Nachmittag Generalbundesanwalt und BKA vor die Presse traten. Da war die Debatte im Netz schon am Laufen. Wir werden Sie in der kommenden Stunde auf dem Laufenden halten, aber auch darüber sprechen, wie dieses Attentat schon jetzt, ohne dass wir die genauen Hintergründe kennen, die Gesellschaft verändert. Auch wenn viele sagen, es war klar, dass es eines Tages auch in Deutschland passiert. Dieses Attentat ist das Schlimmste auf deutschem Boden in der Reihe der Anschläge und Anschlagsversuche der letzten Monate. Über diese Gewissheit hinaus gibt es viel Rätselraten.
Als die Bundeskanzlerin am Frühmittag vor die Presse tritt, scheint der Fall klar. Ein islamistischer Attentäter hat mit einem gekaperten LKW 12 Menschen ermordet. Eine kaum vorstellbare Tat kurz vor Weihnachten.
Ich bin wie Millionen von Menschen in Deutschland entsetzt, erschüttert und tief traurig über das, was gestern Abend am Berliner Breitscheidplatz geschehen ist.
Aber je mehr Zeit vergeht, umso unklarer wird, was eigentlich passiert ist. Die schrecklichen Fakten sind zwar klar, aber zu den Hintergründen fehlen immer noch gesicherte Informationen. Generalbundesanwalt Peter Frank hat die Ermittlungen übernommen und seine aktuelle Arbeitshypothese heißt Terroranschlag.
Die Bundesanwaltschaft geht derzeit von einem Anschlagsgeschehen aus und wir müssen auch, und dies hat dann auch das Eingreifen meiner Behörde veranlasst, von einem terroristischen Hintergrund ausgehen.
Aber schon bei der Begründung wird die Sache eher schwammig. Es gibt noch kein glaubhaftes Bekennerschreiben. Die Ermittler ziehen schlicht Parallelen zum Anschlag in Nizza, bei dem ja auch ein LKW benutzt wurde. Außerdem spreche der Tatort Weihnachtsmarkt möglicherweise für einen Terrorhintergrund. Mehr kann oder will der Generalbundesanwalt bisher nicht sagen, zumal auch der gefasste Verdächtige alles abstreitet.
Wir müssen uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass er eventuell auch nicht der Täter oder zur Tätergruppe gehörte.
Und wenn das stimmt, wäre es ein ziemlicher Reinfall für die Polizei. Der Flüchtling aus Pakistan wurde eine Stunde nach der Tat von einer Streife aufgrund einer Personenbeschreibung festgenommen. Anders als zunächst vermeldet, hat kein Zeuge den Mann vom Tatort durchgängig verfolgt. BKA-Präsident Holger Münch kann deshalb auch am Nachmittag keine Entwarnung geben.
All das führt dazu, dass wir natürlich hoch alarmiert sind und in alle Richtungen ermitteln, um Personen, die möglicherweise tatbeteiligt sind, noch zu identifizieren und denen habhaft zu werden.
Und das ist möglicherweise auch dringend notwendig. Den ursprünglichen Fahrer des LKW hatten Polizisten am Tatort nämlich erschossen im Fahrerhaus gefunden. Die passende Waffe ist bislang aber nicht aufgetaucht. auch nicht bei dem festgenommenen Verdächtigen. Wenn es also einen ganz anderen Täter gibt, mit welchen Motiven auch immer, dann ist der nicht nur flüchtig, sondern auch bewaffnet.
Der Stand der Dinge, zusammengefasst von Daniel Bauer. Wie verändert dieses Attentat die Stadt? Stefan Andreas Kastorf, Chefredakteur des Tagesspiegel in Berlin. Guten Tag.
Guten Tag.
Mit welchem Gefühl sind Sie heute Morgen in die Redaktion gegangen?
Ja, ich war bis heute Morgen in der Redaktion, bin nur kurz nach Hause gegangen, um mich zu duschen und dann wieder frisch hierher zu kommen. Wobei von Frische nicht die Rede sein kann. Es ist ja schon herausfordernd. Der Umgang mit dem, was wir da erleben, ist ja nicht Routine, es ist nicht alltäglich, es ist nicht einfach. Es ist natürlich auch immer der Versuch, die nächste Reflexionsebene zu finden und nicht nur die Fragen des Tages, sondern die Fragen, die dahinter liegen, mindestens in den Blick zu nehmen und sie dann, wenn möglich, wenn irgendwie möglich, zu adressieren und zu beantworten.
Wie würden Sie die Stimmung in Berlin zurzeit beschreiben?
Ja, einerseits natürlich angespannt. Also es gibt Teile Berlins, die angespannt sind. Das merkt man geradezu körperlich. Das wird ja auch beschrieben. Das werden Sie auch beschrieben haben. Andererseits ist es eben eine große Metropole, eine Weltmetropole. Und da gibt es natürlich Bezirke, in denen nur die Ausläufer noch zu spüren sind, denen das Leben weitergeht. Das ist ja die Binnenspannung, auch eine intellektuelle Binnenspannung, in der wir alle leben. Auf der einen Seite diese Anspannung, diese Trauer, diese Unrast und auf der anderen Seite eben das, was auch weitergeht, nämlich das Leben, das wir ja auch fördern wollen. Wir wollen ja nicht zulassen, dass unser Leben so beeinträchtigt wird, dass wir es nicht mehr leben können. Denn dann hätten ja die gewonnen, die genau das wollen. Egal, wer es auch immer jetzt war, wer auch immer diesen Anschlag verübt hat, denn es ist ja wohl offenkundig jetzt ein Anschlag gewesen, das dürfen wir nicht zulassen. Und das müssen wir auch abbilden. Also wir machen eine riesige Strecke im Blatt. In Print natürlich online ohnehin schon die ganze Zeit, aber auch im Blatt in Print übersetzt. Eine riesige Strecke zu diesem Thema, aber wir werden auch beleuchten, was in dieser Stadt sonst noch von Bedeutung ist.
Was ist denn sonst noch von Bedeutung? Weihnachtsmärkte werden geöffnet bleiben, grundsätzlich ja, nur heute in Berlin nicht. Wie werden denn die Berliner in den kommenden Tagen das so sehen? Was ist sonst noch von Bedeutung?
Naja, von Bedeutung ist natürlich, wir haben einen neuen Senat, heißt eine neue Landesregierung, übersetzt. Also eine rot-rot-grüne Landesregierung, deren Wirken, gerade mal begonnen, ist entscheidend, geradezu konstitutiv wichtig für das, was am Ende des kommenden Jahres auf uns zukommt, nämlich die Bundestagswahl. Also wenn hier gut regiert wird, in Berlin, dann kann das eine Auswirkung auf Berlin-Bund haben, auf eine Machtperspektive für die Sozialdemokratie, die sie ja gerade sucht. Gibt es eine Mehrheit jenseits von Merkel? Und da ist natürlich Rot-Rot-Grün eine Option, aber nur dann, wenn sie sich in den Augen der Menschen, die sie erleben, auch bewährt. In Thüringen ist das die eine Variante und in Berlin ist eine andere und die ist schon gleich nach kaum einer Woche im Amt schwer unter Druck geraten, weil es da einen Staatssekretär für Bauwesen gibt, der eine Stasi-Vergangenheit hat und der dann eben nicht weichen will, beziehungsweise die Linke in dieser Stadt auch nicht will, dass er weicht, weil sie eine andere Herangehensweise als die Linke in Thüringen unter Bodo Ramelow hat.
Aber wird das die Berliner tatsächlich tangieren im Moment oder werden sie vielleicht doch darüber nachdenken, dass ja im Moment möglicherweise auch gesagt wird, der Täter ist noch bewaffnet unterwegs, vielleicht auch in Berlin oder woanders?
Das ist ein großes Thema. Eine Stadt sucht einen Mörder. Das ist sicherlich auch so und nicht nur die Stadt, sondern viele Polizeikräfte, die zur Hilfe gekommen sind. Aber man darf nicht unterschätzen, es ist eben so, Weltmetropole mit bald 4 Millionen Einwohnern, da gibt es auch noch andere Bereiche und da spielt das politisch-hochpolitische dieser Stadt auch eine Rolle. Und natürlich läuft der Fall Holm jetzt nicht mehr so hoch, wie er vorher hochgelaufen ist, aber er läuft mit. Und das ist natürlich ein Thema, das wir immer noch im Hinterkopf haben, mindestens im Hinterkopf. Aber jetzt, was unser Herzen angeht, was unser Bemühen angeht, ist natürlich das Thema ganz weit vorne, was mit dieser Stadt ist und was mit den Menschen wird, die jetzt auf Weihnachten zugehen. Natürlich werden die Weihnachtsmärkte wieder öffnen. Dann wird es natürlich schon auch so sein, dass die Menschen versuchen werden, damit richtig umzugehen und sich nicht die Freude nehmen zu lassen. Es gibt ja auch viele Menschen, die Kinder haben in dieser Stadt. Wie erkläre ich es meinem Kind? Das ist zum Beispiel auch eine Aufklärungsarbeit, die wir leisten müssen. Wie erkläre ich meinem Kind, was da geschehen ist, ohne das Kind zu verschrecken und ohne ihm die Freude, die Hoffnung auf den Weihnachtsmann und ein friedliches, gesegnetes Weihnachtsfest zu nehmen? Egal, wie auch immer ich jetzt zu Christlichem und anderem stehe.
Ein anderes Thema, was sich ja jetzt ganz schnell in den Vordergrund geschoben hat oder geschoben wurde, war die Flüchtlingspolitik, nachdem der festgenommene Tatverdächtige eben ein 23-jähriger Pakistani ist. Da war ganz schnell das Thema Migrationspolitik gescheitert. Merkel ist schuld, gab es sogar solche Kommentare im Netz und angeblich ist ja eben auch eine Flüchtlingsunterkunft gestürmt worden. Wie präsent wird dieses Thema, unabhängig davon, ob dieser Tatverdächtige sich jetzt bestätigt, bleiben?
Oh, sehr. Ich glaube, dass die Äußerungen von Horst Seehofer noch wirklich zu würdigen sind, dass sie auch in der Politik noch gewürdigt werden. Also Horst Seehofer, der sagt, das ist der Anlass, unsere Flüchtlingspolitik noch einmal neu und grundsätzlich neu zu justieren. Das ist natürlich ein indirekter Angriff auf die Bundeskanzlerin, kaum verhüllt, ein erneuter Angriff, obwohl die ja nun ihre Flüchtlingspolitik erkennbar bereits verändert hat, grundlegend verändert hat. Von der humanitären Geste am Anfang ist es ja jetzt schon so restriktiv, dass wir gelandet sind bei der schärfsten Asylgesetzgebung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Dagegen war das, was in den 90ern von Björn Engholm in der SPD, fast gegen die SPD durchgesetzt werden musste, wirklich ein einfaches Thema. So, wenn das jetzt schon so ist und Horst Seehofer darauf zurückkommt, dann nähert er sich ja einer Sprache an, die andere schon, na, ich will nicht sagen pflegen, das ist das völlig falsche Wort, die andere ja jetzt schon sich nutzen, angeeignet haben. Also dieser unsägliche Ausspruch, Tweet von vom NRW-Landesvorsitzenden der AfD, Prezell, der sagt, es seien Merkels Tote, das muss ich mir mal vorstellen, also diese Zuschreibung alleine, das schwingt ja dann plötzlich, vielleicht auch ungewollt, mit. Und darüber wird zu diskutieren sein. Es gibt für mich aus meiner Sicht eine neue Koalition. Also wenn man sich die Äußerungen aus der SPD von Adan Özus anhört, wenn man sich anguckt, wie Angela Merkel versucht, ihre Flüchtlingspolitik dann immer noch hochzuhalten. Und wenn man hört, wie Norbert Lammert, der Bundestagspräsident, ein CDU-Mann, auf versuche, sich das jetzt zu eigen zu machen, was da ist, oder beziehungsweise das zu nutzen, um eine andere Politik durchzusetzen oder Schuldzuweisungen zu betreiben. Also wenn man das liest, dann kommt man auf die Idee, jedenfalls habe ich heute gedacht, so sei es, dass man eine CDU-SPD-Koalition, ein Bündnis will ich mal sagen, unter Einschluss der linken und liberalen Kräfte, unter Ausschluss der CSU sieht. Das ist natürlich nur ein Anfang der Diskussion. Das wird sich noch entweder manifestieren oder es wird aufgelöst werden. Aber jedenfalls werden wir uns möglicherweise an diesen Tag, den Tag danach, noch auch anders erinnern als mit großer Trauer und großer Verunsicherung.
Da läuft eine politische Diskussion vor dem Hintergrund vieler Ungewissheiten. Über die Stimmung in Berlin, Stefan Andreas Kastorf, Chefredakteur des Tagesspiegels. Vielen Dank. Erstmals hat Deutschland einen Terroranschlag dieses Ausmaßes erlebt. Ein LKW rast in einen Weihnachtsmarkt in Berlin. Solidaritätsadressen aus aller Welt erreichten Deutschland danach, auch aus Frankreich. In Frankreich ist die Terrorbedrohung schon sehr viel länger, sehr viel konkreter. Der Anschlag auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo, auf Clubs und Kneipen in Paris vor gut einem Jahr und im Sommer das Attentat in Nizza. Wie in Berlin rast ein LKW in eine Menschenmenge. Die in Paris lebende Schriftstellerin Gila Lustiger hat die Pariser Terrorakte vor einem Jahr aus nächster Nähe miterlebt und in der Folge ein Essay verfasst, in dem sie versucht, der Erschütterung mit Vernunft zu begegnen, zu beschreiben, wie sich alles verändert.
In den ersten Tagen nach den Attentaten vom 13. November 2015 in Paris tat ich nichts anderes, als mich zu informieren. Ich las Zeitung, hörte Radio, sah die zahllosen Fernsehberichte, durchstöberte das Netz nach Meldungen und Bildern, die unter diversen Hashtags verbreitet wurden, und diskutierte mit Freunden die jeweils neuen Ermittlungsergebnisse, die Live-Ticker der Nachrichtenagenturen hinaus in die Welt schickten. Ihre Informationen erreichten mich im Minutentakt. Ich gab mich ihnen hin, von frühmorgens bis spät in die Nacht. Ich tat es aus Erschütterung, weil ich verstehen wollte, was eigentlich geschehen war, was uns da überrollte und was es zu bezwingen galt. Denn Wissen selbst ist Macht, zitierte ich bei jeder Gelegenheit den englischen Philosophen Francis Bacon, wenn meine Familie mich fragte, was zum Teufel mit mir los sei, und verlangte, auch einmal ohne die Stimme der Radiojournalisten von France Culture und France Inter aufzuwachen. Keiner wusste besser als ich, wie falsch es war, sich von dieser Informationsflut mitreißen zu lassen. Schließlich hatte ich in Israel gelebt, einem Land, in dem Attentate zum Alltag gehörten. Dort erklärten Psychologen, dass solche Informationen nie der Kommunikation dienten, kein Wissen vertieften, keine Erkenntnis lieferten. Ja, dass eine Überfülle an Meldungen die Angst nicht mindere, ganz im Gegenteil, sie schüre sie nur und ließe die Menschen in Passivität versinken. Mehr als eine Stunde pro Tag solle man sich nicht informieren, es sei denn, das Leben hinge davon ab. Stattdessen solle man sich auf seinen Alltag konzentrieren.
So geht es heute vielen in Deutschland. Gila Lustiger schrieb das nach den Anschlägen von Paris im November 2015. Wir zitieren später noch einmal aus ihren Gedanken, die sie überschrieben hat mit Erschütterung. HR2 Kultur, der Tag. Die Spur des LKWs, der in Berlin in die Menschenmenge gerast ist, führt nach Polen. Er gehört einem Spediteur mit Unternehmenssitz in der Nähe von Stettin. Der Cousin des Speditionsbesitzers war mit in dem LKW in Berlin unterwegs oder war eigentlich mit dem LKW erstmal in Berlin unterwegs, um Ladung zu löschen. Er starb dann durch einen Schuss auf dem Beifahrersitz dieses LKWs nach dem Attentat. Henryk Jarczyk über die Reaktionen aus Polen.
Der polnische Spediteur Ariel Żurawski bleibt dabei. Sein LKW-Fahrer habe mit der Tat in Berlin nicht das Geringste zu tun. Im Gegenteil, sein Mitarbeiter sei das erste Opfer der Tragödie gewesen. Mittlerweile hat der Fuhrunternehmer den toten LKW-Fahrer als seinen Cousin eindeutig identifiziert. Die ihm gezeigten Polizeifotos seien sehr drastisch gewesen, sagt der Mann. Auf den Bildern wäre klar zu erkennen gewesen, dass der Getötete an Kleidung und Körper Kampfspuren aufweisen würde. Auf dem Foto waren Stichwunden zu sehen. Das ganze Gesicht war geschwollen und blutig. Von den Schusswunden habe ich von der Polizei erfahren. Ich musste mir das Foto ansehen, um den Mann zu identifizieren. Es war in der Tat mein Fahrer. In einer offiziellen Stellungnahme bezeichnete Premierministerin Beata Szydło die Tat von Berlin als eine große Tragödie. Sie habe der Bundeskanzlerin gegenüber ihr Beileid zum Ausdruck gebracht und auch den Angehörigen der Opfer kondoliert. Gleichzeitig ermahnte die polnische Regierungschefin EU-Politiker, aus der Bluttat nunmehr entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Europa muss sich im Kampf gegen den Terrorismus vereinigen. Europa muss wirksame Aktivitäten unternehmen, um seine Bürger zu schützen. Das ist unsere Pflicht, die Pflicht aller Politiker, die sich um die Sicherheit der Gesellschaft kümmern. Der stellvertretende polnische Innenminister Patryk Jaki geht noch einen Schritt weiter. Was in Berlin passiert sei, so der nationalkonservative Politiker, wäre auf polnischem Territorium undenkbar, weil sich Polen eben vehement und erfolgreich der Migrationspolitik der EU widersetzen würde. Und wer das tue, so das Fazit des stellvertretenden polnischen Innenministers, der lebe in einer Oase der Ruhe und Sicherheit. Wir haben die Islamisten in unserem Land nicht aufgenommen und deswegen brauchen wir heute auch nichts zu befürchten. Jeder von uns kann das selbst sehen und muss sich nunmehr entscheiden, ob er die Politik der Opposition unterstützt, die Islamisten nach Polen holen will oder an der Seite der Regierung ein sicheres Polen wünscht. Das nationalkonservative regierungsfreundliche Online-Portal Politice sieht es offenbar ähnlich. Gleichzeitig wird dort die deutsche Migrationspolitik scharf kritisiert. Angesichts der in Deutschland herrschenden blinden Liebe zu Flüchtlingen, heißt es da, sei das Land offenbar nicht in der Lage, eigene Bürger zu schützen. Im Gegensatz zu Polen eben.
Henryk Jarczyk über die Reaktionen in Polen. Auch wenn zur Stunde alles andere als sicher ist, dass der festgenommene tatverdächtige 23-jährige Pakistani überhaupt wirklich etwas mit der Tat zu tun hat, die polnische Politik hat ihre Schlüsse schon gezogen. Nachdem man zunächst dachte, der Tatverdächtige sei festgenommen, ist man sich im Moment nicht mehr sicher, dass der Festgenommene überhaupt der Täter war. Stattdessen könnte der bewaffnete Täter noch auf freiem Fuß sein. Michael Götschenberg, ARD-Terrorexperte. Was weiß man denn zur Zeit, zur Stunde über diesen Täter?
Ja, über den Täter weiß man ehrlich gesagt meines Erachtens im Moment gar nichts. Man weiß ein bisschen was über den Verdächtigen, den man gestern Abend relativ schnell festgenommen hatte und von dem man geglaubt hatte, dass er derjenige war, der den LKW gefahren hat. Dieser junge Mann aus Pakistan, 1993 geboren und seit Silvester vergangenen Jahres hier bei uns in Deutschland. Aber an seiner Kleidung finden sich weder Blut noch Schmauchspuren vom Abschuss einer Waffe, sodass man im Endeffekt nur den Rückschluss ziehen kann, dass er nicht derjenige sein kann, der den LKW gefahren hat und der den polnischen Fahrer erschossen hat.
Und er ist auch nicht lückenlos vom Fahrzeug bis zu dem Ort, wo er festgenommen wurde, verfolgt worden, haben heute Mittag die Ermittler eingeräumt.
Ja gut, er ist ohnehin von einem Zeugen verfolgt worden, der die Polizei dann auf ihn aufmerksam gemacht hat. Wir können noch nicht sicher sagen, ob er mit der Tat überhaupt gar nichts zu tun gehabt hat. Das lässt sich so noch nicht sicher sagen, aber er ist definitiv nicht die Person aus der LKW-Fahrerkabine. Und das bedeutet eben, dass irgendwo jemand rumrennt, der diesen LKW gefahren hat, der den polnischen Fahrer erschossen hat und der möglicherweise eben auch noch die Waffe hat. Und das ist alles andere als eine gute Situation.
Was weiß man denn überhaupt über das Geschehen im Vorfeld der Tat? Sie haben gesagt, der Fahrer hat den Beifahrer erschossen, also den polnischen eigentlichen Fahrer. Er hat das Fahrzeug gesteuert. Was weiß man, wie es zu dieser Situation gekommen ist?
Eigentlich weiß man auch darüber bisher relativ wenig. Die Behörden sind noch nicht mehr in der Lage, diesen Anschlag im islamistischen Milieu zu verorten. Also man weiß nicht, mit wem man es hier zu tun hat. Und man weiß auch nicht sicher, was im Vorfeld dieser Tat genau passiert ist, wann dieser LKW gestohlen worden ist und was mit dem Fahrer passiert ist und vor allem wann. Also da sind sehr viele Fragezeichen im Raum, deutlich mehr, als wir zwischenzeitlich gedacht haben.
Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt noch mehr Fragezeichen produziere. Es hieß ja, es ist ein Anschlag mit terroristischem Hintergrund. Das Muster folgt einem Muster einer islamistischen Tat, also angelehnt an Nizza möglicherweise. Aber das BKA und der Generalbundesanwalt haben auch eingeräumt, es könnte auch ein Nachahmungstäter gewesen sein. Was weiß man denn oder was kann man oder was schließen vielleicht Sie auch als Terrorexperte aus dem, was man weiß, inwieweit kann man sagen, islamistischer Hintergrund ist wahrscheinlich oder könnte es sogar doch eine Amokfahrt gewesen sein?
Also in der Tat erinnert das Szenario an das, was wir im Juli dieses Jahres in Nizza leider haben erleben müssen, dass eben ein radikaler Islamist im Auftrag des IS einen LKW in eine Menschenmenge gelenkt hat. Aber was eben nach wie vor fehlt, ist jeder Hinweis darauf, dass wir es hier mit einem islamistisch motivierten Täter zu tun haben. Es gibt bisher keinerlei Spuren, die in die islamistische Szene führen. Es gibt bisher auch keinerlei Bekennerbotschaften einer islamistischen Terrororganisation wie des sogenannten Islamischen Staats, der ja ansonsten alles an Anschlägen für sich reklamiert, was sich reklamieren lässt. Also das sorgt natürlich zunehmend für Rätselraten, weil es eben im Moment zwar naheliegend ist, zu vermuten, dass wir es hier mit einem islamistisch motivierten Anschlag zu tun haben, es aber bisher eben keine sicheren Hinweise darauf gibt.
Gibt es denn Hinweise darauf, dass es möglicherweise kein Einzeltäter war, sondern dass es mehrere gab im Umfeld?
Das kann man vermuten, aber auch nicht sicher annehmen. Da man bisher noch gar nicht weiß, nach wem man im Moment suchen soll, lässt sich auch das nicht sicher beantworten. Was die Ermittler jetzt tun werden, ist, sie werden natürlich vor allem die DNA-Spuren, die sich in dieser LKW-Fahrerkabine finden, untersuchen und dort hoffentlich irgendeinen Treffer in den Datenbanken dieser Welt erzielen. Das dauert eine Weile. Aber es ist mit Sicherheit im Moment die beste Spur, die man verfolgen kann.
Jetzt haben sich die Innenminister ja heute Morgen verständigt, Herr Götschenberg, die Weihnachtsmärkte der Republik weiterlaufen zu lassen. Nur in Berlin sind, glaube ich, alle zu. Was wird es denn an Veränderungen bei den Sicherheitskonzepten geben?
Ja, es wird ja zurzeit schon rege diskutiert, meines Erachtens in der reflexhaften üblichen Weise, dass man sofort die Frage stellt, hätte das nicht verhindert werden können und müssen und müssen wir daraus jetzt nicht Konsequenzen ziehen. Ich halte das ehrlich gesagt alles für nicht zielführend, aus dem einfachen Grunde, weil man natürlich punktuell Orte sicherer machen kann. Man kann Weihnachtsmärkte in Hochsicherheitszonen verwandeln, wenn man das denn möchte. Ich persönlich finde das furchtbar. Aber selbst wenn sie das tun, dann haben sie vielleicht diesen einen Ort sicher gemacht, aber alle anderen nach wie vor nicht. Und Attentäter gehen dorthin, wo sie zuschlagen können. Dann geht man eben nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt, sondern macht das woanders. Es wäre eine Illusion zu glauben, dass man auf diese Weise Anschläge verhindern kann.
Was man über den Täter bis jetzt weiß, reichlich wenig, sagt Michael Götschenberg, ARD-Terrorexperte. Ganz herzlichen Dank. Erschütterung und Sorge prägt Deutschland heute nach dem Anschlag von Berlin. Mittlerweile wird eindeutig von einem Anschlag gesprochen. Es ist der dramatischste Terrorakt auf deutschem Boden nach den Anschlägen und Anschlagsversuchen der letzten Monate. Frankreich kennt diese Art von Terror seit dem letzten Jahr, seit dem Attentat auf die Redaktionsräume von Charlie Hebdo, seit den Terroranschlägen im November 2015 mit 130 Toten und seit dem LKW-Attentat von Nizza mit über 80 Toten. Die Schriftstellerin Gila Lustiger hat die Anschläge in Paris miterlebt und ihrer Erschütterung in einem Essay Ausdruck verliehen. Darin setzt sie sich auch damit auseinander, was in den Medien nach diesen Anschlägen los war.
Hatte einer der vielen sich in der Stadt aufhaltenden Journalisten eine Information, ein Bild, eine Anekdote aufgeschnappt? Hatte er gar einen neuen Augenzeugen aufgetan, eine neue Auskunft unter der Hand ergattern können? So wurde er von seinen Kollegen sofort zitiert. CNN berichtete, was AFP bekannt gegeben hatte, wo man sich wiederum auf Mediapart berief. Die Spirale endete nirgendwo, denn die polizeilichen Ermittlungen benötigten nun mal die Zeit, die polizeiliche Ermittlungen benötigen. Die ganze Welt jedoch lechzte nach Handlung und Ergebnissen. Und vor allen Dingen ersehnte sie, über effiziente Maßnahmen benachrichtigt zu werden. Maßnahmen, die sie vor dem schützen sollten, was Präsident Hollande per Twitter-Account des Élysée-Palastes einen Akt absoluter Barbarei und einen Kriegsakt genannt hatte. Was sich gestern ereignet hat, ist ein Kriegsakt, hatte er schreiben lassen. Und demgegenüber muss das Land die angemessenen Entscheidungen treffen. Was aber waren angemessene Entscheidungen?
Aus Gila Lustiger Erschütterung, Gedanken nach den Anschlägen von Paris. Terror auf dem Weihnachtsmarkt, der Tag in HR2 Kultur. Dieser Terror hat Ausläufer, er spiegelt sich wieder in der digitalen Welt. Wir wissen es noch nicht bezüglich des Attentäters von Berlin, über ihn wissen wir sogar sehr wenig, wie gehört. Wir wissen es aber in Bezug auf Reaktionen auf das Attentat im Netz. Rainer Dachselt fasst zusammen.
Twitter ist, die Älteren werden sich erinnern, als Nachrichtendienst gegründet worden und hat heute als solcher gut funktioniert. Die Polizei Berlin gibt seit gestern Nacht Tweets, also Kurzmeldungen zum Anschlag heraus. Bitte helfen Sie uns und verbreiten Sie keine Gerüchte. Folgen Sie uns für wichtige Infos. So fing das an. Auch der Stand der Ermittlungen kommt vor, die Verhaftung, die anschließenden Zweifel, ob der Verdächtige tatsächlich der Täter ist. Und die Mitteilung, wir haben vorsorglich die Zahl der Streifen in Berlin erhöht. Wie in allen Bundesländern gehen die Kollegen mit Schutzweste und MP auf Streife. Und weil die Polizeitelefone in solchen Lagen gerne einmal belegt sind, haben andere Medien bis hin zum Fernsehen die Tweets der Berliner Polizei als Informationsquelle benutzt. Vorbild ist das Vorgehen der Münchner Polizei beim Anschlag auf ein Einkaufszentrum im Juli. Bei Facebook ist ein sogenannter Safety-Check freigeschaltet. Berliner Nutzer können sich dort melden, um ihren Facebook-Freunden zu signalisieren, dass ihnen nichts passiert ist. Das haben meine Berliner Bekannten fast alle getan. Die meisten Mitteilungen sind, wie schon nach den letzten Anschlägen, Beileidsadressen, zum Beispiel unter dem Hashtag PrayForBerlin, Stoßseufzer und Appelle, sich jetzt nicht unterkriegen zu lassen. Da sind jede Menge Prominente, Sportler und Showleute dabei, die sich einfach zu allem äußern müssen. Aber auch jemand wie Malik Riyas, der postet, ich habe pakistanische Wurzeln und bin Muslim. Ich hasse Terror, 1,5 Milliarden Muslime auch. Bedenklich bis unappetitlich wird es da, wo die rhetorische Schlacht um die Deutungshoheit tobt. Denn natürlich halten nicht alle Nutzer eine Trauerzeit ein und warten auch ungern auf Ermittlungsergebnisse, um das mitzuteilen, was sie sich seit langem täglich mitzuteilen haben. Auch gerne im Voraus. Jetzt wird gleich das Gutmenschengejaule wieder anfangen, vermutet ein AfD-Sympathisant, während ein anderer schon kotzen kann, wenn ich daran denke, dass die Rechten gleich wieder aus den Löchern kriechen. Tja, und so ähnlich kommt es dann tatsächlich. Man wirft sich gegenseitig vor, die Opfer zu ignorieren und sein politisches Süppchen zu kochen, während man selber genau das tut. Der Zynismus mancher hier ist ob der Toten kaum auszuhalten, beschreibt der Berliner Tagesspiegel dieses Treiben auf seiner Facebook-Seite und sperrt gleich viele Benutzer. Anderswo dreht sich die Empörungsspirale munter weiter. Markus Pretzell von der AfD Nordrhein-Westfalen provoziert mit dem Satz, es sind Merkels Tote. Ziemlich ekelhaft, aber auch ziemlich erfolgreich. Hunderte bis Tausende fühlen sich berufen, das zu zitieren, um ihre Empörung zu äußern, auf die dann weitere Kommentatoren mit eigener Empörung reagieren. Das sorgt für eine gigantische Verbreitung von Pretzells radikaler Pöbelei. Die in letzter Zeit viel beschworenen Fake News und haltlosen Gerüchte habe ich in den sozialen Medien heute kaum gefunden. So leicht ist das ja auch nicht, tatsächliche Falschmeldungen zu verfassen und erfolgreich unterzubringen, wenn die Polizei die gleichen Kanäle für offizielle Mitteilungen nutzt. Viele Benutzer ignorieren aber die Fakten so gut es geht und hauen sich lieber ihre Gesinnung um die Ohren. Und wer hat recht? Statt einer Antwort zitiere ich lieber einen Tweet des Schriftstellers Gideon Böss. Der Gegenseite vorzuwerfen, einen Anschlag zu instrumentalisieren, ist schon eine Instrumentalisierung des Anschlags.
Rainer Dachselt über Fundstücke in der digitalen Welt nach dem Anschlag in Berlin. Sprechen wir über das Internet und die sozialen Medien in Anschlagszusammenhängen. Dirk von Gehlen, Leiter der Abteilung Social Media bei der Süddeutschen Zeitung. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Die sozialen Netzwerke wirken im Katastrophen- und Terrorfall. Wir haben es gehört, die Polizei twittert, sie warnt die Bevölkerung, aber auch sie ruft auf, keine Bilder und Videos zu verbreiten, bietet stattdessen Plattformen zum Hochladen von Videos und Fotos zu Ermittlungszwecken. Also ein hilfreiches Kommunikationsmittel?
In jedem Fall. Also ich glaube, dass die Kommunikation der Polizei von Ermittlungsergebnissen einerseits, aber auch zuhörend oder empfangend in der Perspektive, dass Augenzeuge sich bei ihnen melden kann, ein sehr positiver Fortschritt ist und durch die digitale Vernetzung hier ein Feld geöffnet wird, das es so vorher vielleicht nicht gegeben hätte.
Gucken wir auf die andere Seite. Auch davon haben wir eben ja schon gehört. Da gibt es politische Reaktionen. Parteien, auch Regierungskreise sind unterwegs auf ihren Seiten, aber auch auf Twitter. Das schätzt die Bevölkerung natürlich auch. Man kriegt schnell Meinung, man kriegt schnell Einschätzung. Aber ist es doch insgesamt gesehen weniger segensreich?
Ich glaube, man sieht hier, dass Angst zu einem Aufmerksamkeitsmagnet wird. Also wenn man die Bevölkerung in einer Situation hat, in der sie im Schock ist oder in Sorge ist, dann kann man seine politischen Botschaften besonders gut platzieren, weil man sicher gehen kann, dass dann auch alle hinschauen, weil man sicher gehen kann, dass man dann Aufmerksamkeit bekommt. Das Beispiel des gerade schon zitierten AfD-Politikers kann man dafür heranziehen. Es gibt aber auch viele, viele kleinere Versuche mit Falschmeldungen, mit bewusst inszenierten falschen Fotos, falschen Bildern, hier Aufmerksamkeit zu schüren oder Panik zu schüren. Und wir haben in München gesehen, bei den Folgen des Amoklaufs hier im Einkaufszentrum, was das bedeuten kann, wenn Menschen dann in Panik geraten. Dann ist nämlich gar keine objektive Gefahr zu sehen, sondern die gefühlte Gefahr, die sich darüber verbreitet, ist womöglich noch viel schlimmer. Und das
kann sogar zu Verletzten führen, ja.
Bitte?
Kann zu Verletzten führen
und spielt dann am Ende denen, die Terror verbreiten wollen, noch viel stärker in die Hände, als wenn man sich vielleicht zweimal ruhig durchatmend überlegt, ob man das seinen Freunden denn jetzt tatsächlich antun will, dass man diese eine Meldung oder dieses eine Foto ungeprüft einfach weiter postet oder in irgendeiner Messenger-Gruppe weiterteilt.
Das ist aber ein wichtiger Punkt, denke ich, weil sonst setzt man ja Angst und Schrecken auf einer anderen Ebene einfach fort. Wie Sie sagen, man spielt dem Terror eigentlich in die Hände. Wie kann man denn aber eben die auch schon angesprochenen Vorteile dieser digitalen Welt dagegen halten? Welche Regeln sollte man zum Beispiel einhalten?
Ich glaube, wir müssen uns zunächst mal bewusst werden, dass das ein sehr, sehr junges Phänomen ist. Wir haben Social Media, wir haben Facebook und Twitter, wir haben aber auch die Vernetzung über WhatsApp oder andere Messenger-Dienste erst seit ganz, ganz kurzer Zeit. Und diese neuen Publikationsmittel versetzen einen jeden in die Möglichkeit, weltweite Öffentlichkeit zu erreichen. Das ist vielen nicht ganz bewusst, wenn sie einfach nur dem natürlichen Reflex folgen, ihre Sorge zu teilen oder ihren Kummer zu teilen oder auch ihre politische Meinung zu teilen. Das wird aber in Situationen wie gestern Abend potenziert. Das wird verbreitet sich sehr stark, weil Menschen in Hektik verfallen, in Panik verfallen, wenn es schlecht läuft. Und die wichtigste Regel ist eigentlich in einer Situation, wo man etwas reflektierter ist, sich fürs nächste Mal in jedem Fall vorzunehmen, reflektierter, ruhiger und alles in allem etwas gelassener an die Dinge heranzugehen.
Was heißt das denn ganz objektiv? Also wie sollte ich zum Beispiel Meldungen prüfen, bevor ich sie weiterleite?
Ich glaube, eine ganz wichtige Regel ist, dass man sich auf klassische Medien konzentriert, dass eine Meldung vom Hessischen Rundfunk kommt oder von der Zeit oder vom Spiegel, dass das eher eine verlässliche Quelle ist, als wenn es von einer Seite kommt, wie es gestern Nacht war, eine angebliche amerikanische Seite, die Washington Times, die überhaupt nicht existiert.
Dann doch lieber die Süddeutsche.
Dann vielleicht doch lieber die Süddeutsche eben, die verlässlich berichten. Ich glaube, dass man sich auf Quellen konzentrieren soll, die tatsächlich auch verifizierte Accounts hat und nicht einfach auf Accounts, die vielleicht den ersten oder zweiten Tweet erst abgesetzt haben. Und man sollte sich in jedem Fall davor hüten, einfach Bilder weiter zu verbreiten, ohne die geprüft zu haben, weil das andere Menschen in Panik versetzen kann. Und in ganz vielen Fällen stimmen diese Bilder einfach auch nicht, weil es Menschen gibt, die bewusst falsche Bilder ausspielen, um damit eben Panik zu streuen. Man muss sich darüber bewusst sein und darf sich nicht einfach seiner berechtigten Sorge hingeben. Und das muss man sich in Situationen auch vornehmen, in denen man eben nicht angstgetrieben ist.
Kann denn auch, jetzt sagen wir, nicht nur mit Vorsichtsmaßnahmen, sondern eben auch wirklich positiv belegt mit dem Netz gearbeitet werden? Wir haben gehört, man konnte in Facebook mit einem Klick sagen, ich bin sicher. Damit wussten alle Freunde, dieser Freund oder dieser Mensch, den ich kenne, ist nicht in Berlin zu Schaden gekommen. Also das heißt, gibt es auch eine Form von Zusammenhalt, die man eben wirklich positiv darüber spielen kann in solchen Situationen?
Ich glaube, das darf man nicht vergessen. In allererster Linie ist das natürlich ein unfassbarer Schatz, den wir da haben, eine unfassbare Chance, sich zu vernetzen, sich zu verbinden. Wir haben in der Folge des Amoklaufs hier in München gesehen, wie Menschen unter dem Hashtag Open Door ihre Türen geöffnet haben für andere, die nicht mehr nach Hause gekommen sind, weil der öffentliche Personennahverkehr zusammengebrochen ist. Und wie man sich eben darüber organisiert hat und Menschen, die man gar nicht persönlich kannte, bei anderen untergekommen sind, um dort in Sicherheit zu sein. Das sind Situationen, das sind Möglichkeiten der Vernetzung, die man natürlich ohne die sozialen Netzwerke gar nicht nutzen könnte. Und ich glaube, da muss man sich vielleicht wieder ein bisschen mehr darauf konzentrieren, dass das Social in Social Network nicht den kommerziellen Interessen von Facebook alleine genügt, sondern tatsächlich eine soziale Verbindung zwischen Menschen sein kann.
Ein Appell zur verantwortungsvollen Nutzung der sozialen Medien. Dirk von Gehlen, Leiter der Abteilung Social Media bei der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank. Terror auf dem Weihnachtsmarkt, der Tag in HR2 Kultur. Der Anschlag von Berlin ist unser Thema. Ein LKW fährt in einen Berliner Weihnachtsmarkt. Vor gut einem Jahr erschütterte ein Terroranschlag Frankreich. In Paris starben 130 Menschen bei mehreren Attentaten. Die Schriftstellerin Gila Lustiger lebt in Paris und befand sich in der Nähe der Anschläge. Sie beschäftigt sich in ihrem Essay auch mit den Reaktionen der Politik.
Bereits am nächsten Tag verhängte Präsident François Hollande den Ausnahmezustand. Grenzkontrollen wurden eingeführt, Reservisten einberufen, Soldaten mobilisiert, Hausdurchsuchungen durchgeführt. Am dritten Tag nach den Anschlägen verkündete Hollande in einer Rede vor den versammelten französischen Abgeordneten und Senatoren im Schloss von Versailles ein ganzes Bündel weiterer Maßnahmen, darunter die Verlängerung des Ausnahmezustands, ein Treffen mit den Präsidenten Obama und Putin, um eine Koalition gegen den IS zu schmieden, die Intensivierung von Luftangriffen gegen Stellungen der Terrormiliz im Irak und in Syrien, eine Zurücknahme des geplanten Personalabbaus bei der Armee, die Verlegung des Flugzeugträgers Charles de Gaulle nach Syrien und eine Gesetzesreform, aufgrund derer gebürtigen Franzosen mit doppelter Staatsbürgerschaft nach einer Terrorismusverurteilung der französische Pass entzogen werden könne. Ich kann mich sehr gut an einen kurzen Wortwechsel zwischen einem Freund und mir erinnern. Wir standen in einem Bistro, in dem man Lottowetten abschließt an der Theke, tranken Limonade und lauschten jener Rede im Fernsehen über dem Kopf des Wirtes. Frankreich ist im Krieg, begann Hollande. Die am Freitag begangenen Attentate sind Kriegsakte. Wir werden den Ausnahmezustand auf 3 Monate verlängern. Aber dieser andersartige Krieg gegen einen neuen Gegner erfordert ein verfassungsmäßiges Dispositiv, das ein Krisenmanagement ermöglicht. Was wird denn das, bitteschön? Flüsterte ich meinem Freund entsetzt zu. Und er antwortete, jetzt ist aber gut, Gila. Ich will nichts mehr hören. Genug ist genug.
Gila Lustiger, Erschütterung heißt ihr Essay, erschienen beim Berlin Verlag. Erschütterung, ja, die prägt diese niedergeschriebenen Gedanken, sie prägt heute auch die deutsche Gesellschaft. Genau so wie von Gila Lustiger beschrieben, erzeugen solche Terrorakte auch Gefühle und Gedanken, die das Miteinander verändern. Darüber werden wir gleich genauer sprechen. HR2 der Tag. Es kam nicht unerwartet, so kommentierten bei allem Schrecken viele das Attentat von Berlin. Es kam nicht unerwartet, denn die Behörden sprechen schon seit geraumer Zeit von einer ernsthaften Bedrohungslage. Die gilt unverändert für Deutschland, wie BKA und Generalbundesanwalt heute Nachmittag noch einmal bestätigt haben. Und es kam nicht unerwartet, denn der Anschlag gestern Abend in Berlin steht in einer Reihe von Anschlägen und Anschlagsversuchen auf deutschem Boden.
26. Februar, Hannover.
Eine 15-jährige Deutsch-Marokkanerin greift bei einer Personenkontrolle am Hauptbahnhof einen Bundespolizisten mit einem Messer an und sticht ihm in den Hals. Die Schülerin soll seit Jahren in der Salafisten-Szene unterwegs gewesen sein. Sie muss sich derzeit in Celle vor Gericht verantworten.
2. Juni, Rheinland.
Die Polizei verhindert einen Terroranschlag auf die Düsseldorfer Altstadt. Sie nimmt 3 Männer aus Syrien fest. In der Nähe der Heinrich-Heine-Allee sollten sich zuerst 2 Selbstmordattentäter in die Luft sprengen, so der Plan. Danach hätten weitere Terroristen in der Innenstadt zuschlagen sollen.
18. Juli, Würzburg.
Bei einem Terroranschlag in einer Regionalbahn bei Würzburg richtet ein 17-jähriger Flüchtling aus Afghanistan mit einer Axt und einem Messer ein Blutbad an. 5 Menschen werden schwer verletzt. Der Angreifer wird auf der Flucht erschossen, als er einen Polizisten angreifen will.
24. Juli, Ansbach.
Genau dort, wo gut 2000 Menschen zu einem Musik-Open-Air-Festival feiern wollen, explodiert eine Bombe. 12 Menschen werden bei der Explosion verletzt, die ein Selbstmordattentäter ausgelöst hat. Der 27-jährige Attentäter stirbt. Der psychisch kranke Mann bekam unmittelbar vor der Explosion Anweisungen über sein Handy. Er soll Verbindungen zum IS gehabt haben.
8. Oktober, Chemnitz.
Ein 22-jähriger Syrer flüchtet vor einer Antiterror-Razzia. Er soll einen Bombenanschlag auf einen Berliner Flughafen geplant haben. In seiner Wohnung werden mehrere 100 Gramm eines hochexplosiven Sprengstoffs gefunden. Später wird er festgenommen und schließlich erhängt in seiner Zelle in der JVA Leipzig aufgefunden.
5. Dezember, Ludwigshafen.
Ein 12 Jahre alter Junge soll versucht haben, 2 Bombenanschläge in Ludwigshafen durchzuführen, einen davon auf den Weihnachtsmarkt. Der Junge soll die Bomben selbst gebaut haben, die aber nicht gezündet haben. Auch in diesem Fall wird geprüft, ob der 12-Jährige von Terroristen angestiftet wurde.
Christin Tromnau mit einer Chronik des Terrors in Deutschland. Zweifelsohne ist der gestrige Anschlag in Berlin der dramatischste all dieser Terrortaten auf deutschem Boden. Wie verändert sich die Gesellschaft nach solchen Terrorakten? Professor Armin Nassé vom Institut für Soziologie an der Uni München. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Viele sagen ja jetzt, auf gewisse Weise hat man damit gerechnet, dass der Terror in Deutschland weitergeht, auch diese dramatische Form annehmen kann. Trotzdem sind wir alle natürlich heute sehr erschüttert. Man kann sich auf so ein Ereignis einfach nicht einstellen, oder?
Nein, das kann man nicht, und das ist ja auch der tiefere Sinn von solchen Anschlägen. Ja, eine moderne, komplexe Gesellschaft, die ja sehr stark davon abhängig ist, dass wir uns in unserem Alltag wechselseitig aufeinander ja verlassen können, gewissermaßen ein Vertrauen in die Strukturen des Alltags haben, dass dieser Alltag sozusagen so gestört wird und so ja verstört wird und wir gewissermaßen dann den Tod in eine lebendige Situation hineinragen hören. Sie sehen, ich sage das etwas pathetisch, aber genau das ist es ja, was solche Terroranschläge tatsächlich versuchen, das Leben, das uns lieb ist, das Leben, das uns lieb und teuer ist, das Leben, das eigentlich von Normalität geprägt ist, zu stören.
Und es ist auch anders als bei einem Zugunglück, wo man natürlich auch denkt, es hätte mich treffen können. Wir wissen, dass es rein statistisch ist, die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch, von einem Terrorakt betroffen zu sein oder daran zu sterben. Es gibt viel gefährlichere Dinge, die wir bereitwillig tun. Trotzdem ist es eine andere Dimension als ein einfaches Unglück.
Ja, der Adressat solcher Anschläge sind zynischerweise gesagt gar nicht die Verletzten und Toten, die unmittelbar betroffen sind, sondern die Adressaten sind wir, ja, die Dritten gewissermaßen, denen man vorführt, wenn wir könnten und wollten, dann werden wir das auch tun, dann werden wir eure Lebensform tatsächlich versuchen zu stören und zu zerstören. Also die Adressaten sind wir, etwa wir beide, die wir jetzt miteinander sprechen. Wir würden das ja nicht tun, wenn so etwas Schreckliches nicht passiert wäre. Insofern ist es was völlig anderes als ein Unglück. Ein Unglück ist ein singuläres Ereignis, das auch schreckliche Folgen haben kann, aber vor dem wir womöglich sagen können, wir sind davongekommen. Wir sind im Moment auch davongekommen, aber sind die eigentlichen Adressaten.
Und die Adressaten sind natürlich auch die Politiker, die jetzt auch reflexartig fast schon reagieren. Es gibt natürlich solche Äußerungen, die AfD gibt Merkel die Schuld an dem Attentat. Auf der anderen Seite gibt es Mahnungen, wir müssen zusammenrücken und sollten uns nicht spalten lassen. Kann man in so einer aufgewühlten Situation überhaupt besonnen reagieren, wie es ja immer gefordert wird?
Alle Beteiligten spielen ja eigentlich die Rollen, die wir von ihnen entsprechend erwarten können. Also die Leute sagen eigentlich die Sätze, die man vorher schon kennt, die sie aufgrund ihrer jeweiligen Position, sowohl politischen als auch organisatorischen Funktionen sagen müssen. Und auch die Besonnenheit ist eine dieser Rollen. Also es gibt natürlich auch Leute, die dann zur Besonnenheit aufrufen. Gott sei Dank sind es auch manche, die in Politik Verantwortung haben, die zur Besonnenheit aufrufen. Durchaus nicht alle. Wir tun das sicherlich jetzt auch, aber wir sind natürlich in einem Dilemma. Einerseits wollen wir besonnen sein, andererseits muss man auch dafür sorgen, dass solche Dinge unwahrscheinlicher werden. Welche Kosten sind wir bereit dafür zu bezahlen? Wie können wir womöglich mit der Situation umgehen, dass diejenigen, die darin ohnehin nur ein Beweis dafür sehen, dass eine offene Gesellschaft eine riskante Gesellschaft ist, ihr Geschäft damit betreiben können?
Wir hören heute vom Vorsitzenden der Innenministerkonferenz Bouillon, CDU, dass wir jetzt in einem Kriegszustand sein in Deutschland. Auch Angela Merkel spricht von einem Anschlag auf die gesamte deutsche Gesellschaft. Natürlich hat man bei solchen großen Worten auch das Gefühl, wir müssen was dagegen tun. Wir haben jetzt, um ganz konkret zu werden, rund 2500 Weihnachtsmärkte in Deutschland. Das heißt, die sollen weiter laufen. Gleichzeitig hat man das Bedürfnis, und viele werden bestimmt sagen, jetzt auch, wir wollen mehr Sicherheit. Wir müssen, und das dürfen wir von unseren Sicherheitsbehörden erwarten, auch geschützt werden. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, sagt dagegen schon der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft. Ist das dann Kapitulation?
Nein, das ist keine Kapitulation, sondern es gibt in der Tat keine hundertprozentige Sicherheit in einer Gesellschaft, die darauf setzt, dass wir uns relativ frei in ihr bewegen können. Die einzige hundertprozentige Sicherheit wäre diejenige, dass wir jeden Menschen, der da ist, vollständig kontrollieren, dass wir ein Polizeistaat sind, dass überall womöglich mit Beton oder ähnlichen Wellen verhindert wird, dass dies oder jenes geschehen kann. In solch einer Welt wollen wir nicht leben, in solch einer Welt werden wir nicht leben, und diese Gesellschaft ist auch nicht, wie behauptet wird, im Krieg. Ein Krieg ist etwas anderes. Sie ist in einer Situation, in der sie ihre Vulnerabilität, ihre Verletzlichkeit eigentlich vorführt und zeigt. Zynischerweise ist diese Art von Verletzlichkeit auch das, was das Besondere an westlichen, liberalen, offenen Lebensformen ausmacht. Diese Verletzlichkeit werden wir nach wie vor haben, auch wenn wir diesen Anschlag bewältigt haben. Man muss es zynischerweise sagen, es wird weitere davon geben.
Aber wir wollen vielleicht nicht damit leben, das nicht akzeptieren, nicht integrieren in dieses Leben der offenen Gesellschaft. Wie weit kann denn die offene Gesellschaft sich behaupten in so einer Situation? Oder wie stark kann sie sein? Auch die Kanzlerin hat davon gesprochen, wir werden die Kraft finden für das Leben, wie wir es in Deutschland leben wollen, hat sie gesagt, frei, miteinander und offen. Aber man fragt sich doch, wo die Grenzen der Offenheit sind.
Ja, die Grenzen der Offenheit sind natürlich immer wieder auszutarieren. Und das tun wir ja auch permanent. Also das ist ja nicht etwas, was wir erst seit heute kennen. Die Frage, wie viel Kontrolle ist möglich und nötig, wie viel Freiheit ist möglich und nötig. Es gibt ein Dilemma zwischen Freiheit und Sicherheit. Die totale Sicherheit geht auf Kosten der Freiheit. Die totale Freiheit geht bisweilen auf Kosten der Sicherheit. Das sind schwierige Entscheidungen tatsächlich zu treffen. Und man kann jetzt wahrscheinlich schon annehmen, dass die Diskussion so geführt wird, hätte es keine Flüchtlinge gegeben, hätte es diese Form von Unsicherheit nicht gegeben. Das heißt, man wird womöglich jetzt relativ einfache Kausalitäten formulieren und sagen, wenn wir dies machen, wird jenes nicht passieren. Man kann sich die Sätze der AfD und Ähnlicher schon vorstellen. Eine moderne, liberale, offene Gesellschaft ist verletzlich.
Ganz konkret oder auch persönlich, Herr Nassé, was ziehen Sie für sich für Schlussfolgerungen daraus? Ja, wir wollen in einer offenen Gesellschaft leben, also leben wir weiter wie bisher, oder sagen Sie, naja, größere Menschenansammlung, Weihnachtsmärkte werde ich jetzt vielleicht erstmal meiden?
Ich werde diese nicht meiden und das werden die meisten anderen auch nicht tun. Wenn ich das als Soziologe zunächst sagen darf, wir wissen ziemlich genau, das erklären uns Psychologen übrigens auch genau, dass es nicht lange dauert, bis eigentlich so etwas wie Normalität nach solch einer Situation wiederhergestellt ist. Es hört sich leider Gottes zynisch an, ich bitte dafür um Entschuldigung, aber das ist tatsächlich der Fall. So Gesellschaften haben eine Eigendynamik, in denen wir uns eben unsere Freiheiten nicht in dieser Form nehmen lassen. Aber was natürlich an persönlicher Konsequenz da ist, für mich selbst als Wissenschaftler, spielt es schon eine Rolle, unter den Bedingungen, die wir zurzeit haben, darüber nachzudenken, wo der Staat womöglich genauer kontrollieren muss und wo wir ja präventiv vorgehen können, damit Menschen, die in diesen Situationen sind, wie offensichtlich der Mörder von gestern, nicht die Möglichkeit haben, genau dies zu tun. Sie sehen, es ist das gleiche Dilemma zwischen Freiheit und Sicherheit.
Einschätzungen von Professor Armin Nassé, Soziologe an der Uni München. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag am Tag nach dem dramatischen Terroranschlag in Berlin. Ein LKW rast in einen Weihnachtsmarkt. 12 Menschen sterben, rund 50 Menschen werden verletzt, viele davon schwer. Was wir wissen, der Täter ist möglicherweise noch immer auf freiem Fuß. Der festgenommene Tatverdächtige ist nicht unbedingt der Täter. Es könnten auch mehrere Täter gewesen sein. Es wird von einem Anschlag mit terroristischem Hintergrund gesprochen. Ein Bekennervideo liegt aber noch nicht vor. Was sicher ist, es wird noch eine Weile dauern, bis die Hintergründe dieser schrecklichen Tat geklärt sind. Hier geht es weiter mit der Hörbar nach den Nachrichten in HR2 Kultur. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen trotz allem einen schönen Abend.